1652. Der Podcast der Leopoldina. Nationale Akademie der Wissenschaften.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Hier bei 1652 heben wir Schätze aus der Bibliothek und dem Archiv der Leopoldina, der ältesten dauerhaft existierenden Naturforschergesellschaft der Welt, mit Sitz in Halle an der Saale. Und 1652, so heißen wir, weil das Gründungsjahr der Leopoldina ist. Wir erzählen hier, wie das so war im Lauf dieser langen Geschichte mit der Akademie, mit Forschung und Wissenschaft, mit der Gesellschaft und was all das mit uns heute zu tun hat. Ich bin Daniela Schmidt, Journalistin und Moderatorin. Ich darf Sie durch diesen Podcast führen. Und ich mache das aber nicht allein, sondern ich habe hier in jeder Folge den Experten an meiner Seite, wenn es um die Geschichte und die Bestände der Leopoldina geht.
Ja, hallo, mein Name ist Danny Weber. Von der Ausbildung her bin ich Archivar und ich leite heute die Abteilung Forschungsbibliothek und Wissenschaftsreflexion der Leopoldina.
Und wir machen das hier heute mal nicht zu zweit, sondern wir haben noch einen Gast bei uns, nämlich Dr. Henning Steinicke. Hallo, vielleicht können Sie einmal kurz erzählen, was machen Sie denn bei der Leopoldina?
Ich leite derzeit kommissarisch die Abteilung Wissenschaft, Politik, Gesellschaft. Das ist die Abteilung für Politikberatung und die ist Teil der Arbeitsakademie. Das ist also die Schnittstelle der Wissenschaft zur Politik, zur Gesellschaft und auch zu den Akademiemitgliedern. Und wir organisieren und versuchen, wissenschaftliche Erkenntnisse in die politische Debatte zu bringen.
Und Sie kommen ins Spiel, Herr Steinicke, weil es heute um eine ganz spezielle Aufgabe geht, die die Leopoldina neben vielen anderen erfüllt, nämlich, ganz, ganz kurz gesagt, und es klang ja auch gerade schon an, eine wissenschaftsbasierte Politikberatung. Damit wir schon mal eine ganz ungefähre Vorstellung haben, vielleicht können Sie da mal so ein, zwei Felder skizzieren, die die Akademie da zuletzt beschäftigt haben. Also zur Transparenz für unsere Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen diese Podcast-Folge im Juni 2026 auf. Also, Herr Steinicke, wo ist die Leopoldina denn gerade da besonders gefragt?
Ja, wir haben viele Themen, aber zwei beschäftigen uns gerade sehr stark. Und das ist einmal das Thema soziale Medien und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Sehr heißes Thema derzeit. Wir hatten uns schon im August 2025 dazu geäußert, haben ein Diskussionspapier veröffentlicht und das hat die politische Debatte sehr geprägt. Ein zweites Thema, was uns aktuell auch sehr stark beschäftigt, ist das Thema Prävention und Therapie von Adipositas. Im Januar 26 hat unsere Arbeitsgruppe schon ein kurzes sogenanntes Fokuspapier, ein Policy Brief vorgelegt. Es heißt Prävention stärken und neue Therapieansätze nutzen. Wie lässt sich die Adipositas-Epidemie eindämmen? Da folgt noch eine ausführliche Stellungnahme, aber insgesamt ist das Gesundheitssystem, überhaupt Gesundheitsthemen immer sehr stark im Fokus bei uns.
Und wie sowas dann genau abläuft und wie entschieden wird, welche Themen da jetzt auf den Tisch kommen, da hören wir dann gleich noch mehr drüber hier bei 1652. Jede Podcast-Folge startet ja mit einem Objekt aus der Bibliothek oder dem Archiv der Leopoldina, das Sie, Herr Weber, aussuchen und mitbringen. Wir haben hier schon zum Beispiel ein jahrhundertealtes Buch gehabt, das wirklich Geschichte geatmet hat. Oder wir hatten so eine riesige, schwere Mappe mit alten Mitgliederporträts. Das war auch sehr beeindruckend. Was ist es denn heute?
Ja, heute habe ich ein Foto aus dem Jahr 2008 herausgesucht.
Das ist jetzt ja auf den ersten Blick im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir schon hatten, ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
Nein, das würde ich so nie sagen. Als Archivar oder auch als Bibliothekar wird man ja ganz oft nach dem Wichtigsten oder den Lieblingsstücken gefragt. Und ich versuche dann immer zu erklären, dass man sowas streng genommen nicht haben kann, da es ja immer um die historische Frage geht, mit der man sich beschäftigt. Und da kann ein einzelnes Foto mehr sagen als ein dickes Buch oder eine aufwendig gestaltete Urkunde. Und hier ist es so, dass dieses Foto ein sehr wichtiges Ereignis der jüngeren Geschichte der Leopoldina dokumentiert.
Okay, dann gucken wir uns das mal genauer an. Also ich kenne auf den ersten Blick jetzt nicht alle Personen, die da auf dem Foto sind, aber einen erkenne ich auf jeden Fall, nämlich unseren damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler.
Ja genau, es sind vier Personen auf dem Foto zu sehen. In der Mitte an einem Tisch sitzt der damalige Bundespräsident Horst Köhler, das haben Sie sehr richtig erkannt. Mhm. Daneben zu seiner rechten Seite steht der damalige Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Wolfgang Böhmer. Und auf der anderen Seite steht der Präsident der Leopoldina, Volker Termölen, und die damalige Bundesforschungsministerin Annette Schavan. Mhm. Das Foto ist aufgenommen worden am 14. Juli im Rahmen eines feierlichen Festaktes. Also es war so gewesen, die gemeinsame Wissenschaftskonferenz, eine Bund-Länder-Kommission, die die Wissenschaftsförderung von Bund und Ländern koordiniert, hatte kurze Zeit vorher am 18. Februar beschlossen, der Leopoldina Aufgaben und Funktionen einer Nationalen Akademie der Wissenschaften zu übertragen. Und mit diesem Festakt etwas später dann am 14. Juli 2008 trat dieser Beschluss dann endgültig in Kraft.
Ja, und wir sprechen dann gleich noch darüber, wie so eine Nationalakademie eben in die Politik hineinwirken soll und kann. Vorher wollen wir uns aber mal angucken, wie es überhaupt dazu kam, dass wir heute diese Nationale Akademie der Wissenschaften haben. Denn, mal ehrlich, Herr Weber, wenn wir ganz tief in die Geschichte gucken, dann war nicht unbedingt klar, dass es sowas mal geben würde, oder?
Naja, zumindest ist die Geschichte in Deutschland ganz anders abgelaufen als in anderen europäischen Staaten. Und das liegt vor allem natürlich an der Tatsache, dass Deutschland erst sehr spät als Nationalstaat zusammengefunden hat. Es gab also eine sehr, sehr starke partikulare Entwicklung in der deutschen Geschichte. Und so ist es zunächst auch so, dass also erstmal regionale Akademien entstehen, also angefangen mit der Gründung der Preußischen Akademie im Jahr 1700 in Berlin oder die Göttinger 1751, die Bayerische 1759 oder hier gleich in der Nähe von Halle die Sächsische Akademie gegründet im Jahr 1846. Und diese Regionalakademien haben für das jeweilige Territorium die Funktion der Gelehrtengesellschaft übernommen. Und so hat sich halt über die Jahrhunderte hinweg eine sehr vielgestaltige Akademienlandschaft mit sehr stark regionalen Akademien auf der einen Seite entwickelt und auf der anderen Seite stand schon immer die Leopoldina als etwas, ja, von den Regionalakademien Unterschiedliches.
Und wann kam dann der Turning Point, wo gesagt wurde, okay, so eine nationale Wissenschaftsakademie, das wäre vielleicht doch eine gute Idee?
Ne, die Diskussion wurde nach der Wiedervereinigung sehr intensiv geführt und eigentlich kam der Anstoß auch nie aus der Wissenschaft, sondern aus der Politik heraus. Da war zum einen das Bedürfnis nach der Beratung durch die Wissenschaft, wenngleich man sagen muss, dass man auch schon damals, und so hat es der damalige Forschungsminister Riesenhuber auch mal ausgedrückt, nicht prinzipiell an Beratungsgremien es mangelte, sondern der Berater, der Gutachterdschungel nicht zur Klarheit beigetragen hat. Und hier wollte man einfach für Klarheit sorgen. Und man merkte ganz praktisch, dass es im internationalen Kontext an Repräsentanz der deutschen Wissenschaft fehlte. Konkret sollte 1992 eine Konferenz von europäischen Nationalakademien in Stockholm stattfinden. Aber wen sollte man aus Deutschland schicken? Es gab keine Nationalakademie, es gab also keinen Präsidenten oder keine Präsidentin, die deutsche Wissenschaft hätte international vertreten können. Und Riesenhuber hat also den Vorschlag unterbreitet, die Leopoldina schon 1992 zur Nationalen Akademie der Wissenschaften weiterzuentwickeln, was die Leopoldina aber nach also intensiver, interner und auch sehr, sehr kontroverser Diskussion abgelehnt hat.
Dabei ist es ja voll die Riesenehre. Also warum wurde das dann erstmal abgelehnt?
Also ich glaube, da gab es im Wesentlichen zwei Gründe. Also zum einen waren die Diktaturerfahrungen vieler Mitglieder noch so präsent, dass man es ablehnte, die Unabhängigkeit aufzugeben und sich in eine zunächst erstmal befürchtete zu starke Nähe zur Politik zu begeben. Und der zweite Grund war, dass man sich außerstande sah, in kürzester Zeit die vorhandenen und sich vor allem aus der Geschichte der deutschen Teilung sich erklärenden strukturellen und organisatorischen Defizite in sehr kurzer Zeit zu überwinden. Also man musste zunächst erstmal daran denken, die internen Strukturen zu reformieren. Wenn man nochmal ganz kurz auf die deutsche Geschichte schauen, wenn man so will, die Leopoldina ist ja seit 1933 mit ihrem Sitz in Halle bis 1989, also umgeben von Strukturen von Diktaturen, erst der NS und dann der DDR-Diktatur gewesen. Und da gab es einfach Nachholbedarf, den man intern erstmal lösen musste.
Und es ist ja dann auch ein bisschen Zeit vergangen, von 1992 bis zur tatsächlichen Ernennung zur Nationalen Wissenschaftsakademie 2008. 16 Jahre. Was ist dann in dieser Zeit passiert?
Ja, mit der Absage der Leopoldina war das Thema Nationale Akademie der Wissenschaften nicht erledigt, sondern wurde in den folgenden Jahren immer wieder von unterschiedlichen Seiten auf die Tagesordnung gesetzt, also von Seiten der Politik, aber auch von Seiten der Wissenschaft. Und man könnte sagen, dass es eine diskursive Wellenbewegung war, wo es mehrere Peaks, zum Beispiel einen um die Jahrtausendwende, gegeben hat, wo aber letztlich die oft weit auseinanderliegenden Interessen nicht zusammengebracht werden konnten. Und so war es dann auch 2006, 2007, als eine mögliche Umsetzungsidee scheiterte und dann brauchte es eine entschlossene Reaktion der Politik, die sich Ende 2007 für die Leopoldina als nationale Akademie entschied und dies dann auch in der Folgezeit mit den notwendigen Gremienentscheidungen unterfütterte.
Es gab dann ja auch noch eine ganz konkrete Geschichte, die finde ich ganz cool, über die Leopoldina sich für diesen Job quasi nochmal empfohlen hat.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Leopoldina Nationale Akademie geworden ist. Aber es gab, wenn man so will, einen ganz konkreten Anlass, das könnte man schon so sehen. Da geht es vor allem um den Aspekt, dass die Leopoldina bereits vor der Ernennung zur Nationalen Akademie sich auf wichtige wissenschaftspolitische Fragestellungen eingelassen und in Stellungnahmen dazu geäußert hat. Und sie hat dadurch gezeigt, dass sie sich auch aktiv an politischen Prozessen beteiligen kann. Wenn man so will, war da die, in Anführungsstrichen, die Blaupause, wie Politikberatung durch Wissenschaftsakademien funktionieren kann, die Erarbeitung von wissenschaftlichen Empfehlungen im Rahmen bzw. im Vorfeld der G8-Tagung in Heiligendamm im Jahr 2007. Also die Koordination und die Erarbeitung der wissenschaftlichen Stellungnahmen der G8, eigentlich, ja, muss man sagen, der G8 plus 5 Akademien zu dem Zeitpunkt, lag damals in den Händen der Leopoldina und die Akademie hat das sehr, sehr erfolgreich gemacht und dafür große Anerkennung bekommen.
Und dieses große Ding, Nationalakademie, ist das erstmal nur ein Titel oder anders gefragt, inwiefern hat denn diese Ernennung dann eben auch Veränderungen bedeutet in der Arbeit der Leopoldina?
Also in der Urkunde vom 14. Juli 2008 heißt es, dass die Leopoldina Aufgaben und Funktionen einer Nationalen Akademie der Wissenschaften übertragen bekommen hat. Und so vertritt die Leopoldina beispielsweise als Nationale Akademie der Wissenschaften Deutschlands die deutsche Wissenschaft in internationalen Netzwerken. Sie schließt also genau diese Lücke, die 1992 vorhanden war, als man sich fragte, wer fährt denn zu dieser Konferenz nach Stockholm? Und sie berät unabhängig die Politik und die Gesellschaft zu Zukunftsthemen.
So, und da, kleiner Trommelwirbel, kommt unser Gast wieder ins Spiel. Hallo nochmal, Henning Steinicke, kommissarischer Leiter der Abteilung Wissenschaft, Politik, Gesellschaft.
Hallo.
Wissenschaftsbasierte Politikberatung, wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt mal ganz laienhaft, ruft da jemand aus dem politischen Berlin bei Ihnen in Halle an und sagt, hier, hör mal, wir haben ein Problem, gebt uns mal einen evidenzbasierten Rat. So läuft es wahrscheinlich eher nicht, oder?
Nein, nur in Ausnahmefällen. Okay. Also oberstes Gut der Leopoldina ist die Unabhängigkeit. Wir haben eben schon gehört, man wollte nicht die Nähe zur Politik 1992 und die Unabhängigkeit ist immer noch oberstes Gut. Das bedeutet, dass unsere Mitglieder die Themen bestimmen, zu denen die Leopoldina arbeitet. Aber selbstverständlich wollen wir nicht an politischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen vorbeiarbeiten. Ansonsten nimmt uns keiner wahr. Und da kommen dann nicht nur die Mitglieder der Akademie ins Spiel, sondern auch wir in der Geschäftsstelle. Wir beobachten gemeinsam die politischen, gesellschaftlichen Prozesse und Diskussionen, Debatten. Und da, wo die Wissenschaft einen Beitrag leisten kann, dann machen wir das meistens auch. Aber klar, es kommen auch mal Anfragen aus der Politik und wir wägen dann genau ab, ob wir uns dazu äußern wollen und in welcher Form wir das dann tun. Auftragsarbeiten nehmen wir aber nicht an. Das unterscheidet uns letztlich auch beispielsweise von der US National Academy. Aber so wie wir keine Aufträge annehmen, so formulieren wir auch keine. Das heißt, wir beraten die Politik, aber wir erteilen keine Handlungsaufträge. Und oberstes Credo ist immer, evidenzbasiert zu arbeiten.
Genau, das ist ja das Stichwort. Was bedeutet evidenzbasiert in diesem Zusammenhang denn?
Na, bei allem, was wir tun, steht im Mittelpunkt, dass das verfügbare Wissen zusammengetragen wird. Wir forschen also nicht extra für eine Stellungnahme, aber wir tragen das zusammen, was da ist. Und daraus formulieren wir Handlungsempfehlungen oder Handlungsoptionen. Sofern das denn möglich ist. Da, wo es einfach noch sehr viele Wissenslücken gibt, da müssen wir das auch sagen, tun das auch. Denn manchmal ist es schwierig, wenn Akteure aus der Wissenschaft mehr Forschung für dies oder das fordern. Aber umgekehrt macht es eben auch keinen Sinn zu sagen, dieses oder jenes muss getan werden, ohne dass die wissenschaftliche Unterfütterung fehlt. Man kann aber wenigstens sagen, dass es nach aktuellem Kenntnisstand sich vielleicht so oder so verhält. Nehmen wir mal das Beispiel Social Media, was ich vorhin ansprach. Nicht alle Effekte auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen durch soziale Medien sind in großem Umfang schon erforscht. Aber das, was wir wissen, das gibt uns zumindest eine ungefähre Richtung vor und lässt uns die Empfehlungen so formulieren, wie sie im Diskussionspapier stehen, dass nämlich eine Altersgrenze für soziale Medien für Kinder und Jugendliche gut wäre. Und um sicherzugehen, dass das verfügbare Wissen und möglichst auch viele Perspektiven einbezogen werden, richten wir unsere Arbeitsgruppen immer möglichst interdisziplinär aus. Um ganz sicher zu gehen, wird dann jede Stellungnahme am Ende auch nochmal von externen Expertinnen und Experten begutachtet. Also eigentlich eher ein wissenschaftliches Vorgehen. Und erst wenn das alles passiert ist, dann schaut sich unser Präsidium das Papier an, schaut sich die Gutachten an, schaut sich die Reaktion der AG auf die Gutachten an und entscheidet dann, ob das Papier veröffentlicht wird oder nicht.
Und wie wird denn dann entschieden, welchen Themen die Akademie sich überhaupt zuwendet? Also wozu man sich äußert und wozu nicht?
Der Treiber sind unsere Mitglieder, die Mitglieder der Akademie und die Fachkommission, die wir zu verschiedenen Themen eingerichtet haben. Die Hauptaufgabe dieser Fachkommission ist die Themenfindung. Und auch unsere Partnerakademien bringen manchmal Themen ein, aber auch die werden dann erst noch intern bewertet. Wir in der Geschäftsstelle bewerten dann zusätzlich die politische und gesellschaftliche Relevanz und fühlen der politischen Debatte im Themenfeld so ein bisschen auf den Zahn. Und das alles fließt dann in ein Exposé ein. Das ist so eine Art Projektantrag, wo die Antragsteller, also die Personen, die in der Akademie das Thema anschieben wollen, darin deutlich machen, was sie genau eigentlich erreichen wollen. Und für uns ist auch ganz wichtig zu wissen, wen sie eigentlich genau erreichen wollen. Und das ist am Ende essentiell auch für die Beratungsarbeit. Braucht es den Gesetzgeber, dann müssen Papiere anders formuliert werden, als wenn es eher eine Frage der Umsetzung der Praxis ist. Am Ende entscheidet dann auch immer unser Präsidium auf dieser Basis, die vorgelegt wird, ob eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird oder nicht.
Ich würde das gerne mal ganz konkret durchgehen, Schritt für Schritt. Also wie bekommt ein Thema ein Go und was passiert dann? Vielleicht können Sie das mal anhand eines konkreten Beispiels erzählen.
Wir haben gerade eine aktuelle Arbeitsgruppe zum Thema Raumfahrt. Raumfahrt ist ja in aller Munde und daran kann ich das mal ganz kurz skizzieren. Es werden derzeit eine Unmenge von Satelliten in die Umlaufbahn gebracht und in den Planungen und auch in der politischen Prioritätensetzung geht es eigentlich immer um noch mehr und noch mehr. Und einige unserer Mitglieder, die sich speziell mit der oberen Atmosphäre beschäftigen, haben uns dann auf die Folgen dieses Booms hingewiesen. Dass es im Weltraum und in bestimmten Umlaufbahnen recht voll wird, das ist eigentlich schon lange ein Thema. International auch ist es beforscht und wird als Problem gesehen. Besonders die Gefahren von Weltraumschrott für andere Satelliten. Aber dass Teile, die in der oberen Atmosphäre beim Wiedereintritt verglühen, Auswirkungen auf die Atmosphäre haben und sich dort beispielsweise auch bestimmte chemische Verbindungen anreichern, das ist politisch und gesellschaftlich kaum diskutiert. Und die Relevanz lag für uns deshalb auf der Hand. In Deutschland und Europa wird an Regelungen für die Raumfahrt gefeilt und gleichzeitig werden Förderprogramme aufgelegt und nicht zuletzt trägt ja auch unser Forschungsministerium inzwischen die Raumfahrt im Namen. Mhm. Wir haben also intern analysiert, welche Adressaten hierfür wichtig wären und gemeinsam mit den Mitgliedern ein Exposé verfasst. Dieses wurde dann im November 25 vom Präsidium erstmal diskutiert, dann verabschiedet, das wurde eine AG eingerichtet und gleichzeitig haben wir ein internationales Fachsymposium für Anfang 26 geplant und inzwischen auch durchgeführt, um noch weitere inhaltliche Expertise einzubinden. Auf politischer Ebene haben wir es auch schon platziert, da sind wir bereits mit den entsprechenden Akteuren im Bundesministerium in Kontakt und auch auf der Ebene der G7 wurde das gerade erst in Frankreich diskutiert. Und hier sieht man auch schön, wie nationale und internationale Politikberatungen ineinander greifen. Wir arbeiten eben nicht nebeneinander her und jeder macht so ein bisschen seins, sondern wir versuchen immer möglichst viele Ebenen auch mitzudenken. Und jetzt braucht die AG erstmal Zeit, arbeitet an einem Papier. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern, da unsere wissenschaftlichen Mitglieder die Arbeit ehrenamtlich neben ihrem eigentlichen Job machen. Auch so ein Unterschied zu anderen politikberatenden Institutionen. Unsere Stellungnahmen werden nicht in der Geschäftsstelle geschrieben von Leuten, die sich irgendwie einarbeiten, sondern von den jeweiligen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich auskennen in ihrem Gebiet. Wenn die AG dann fertig ist, dann gibt es eine Begutachtungsrunde und dann wird sie hoffentlich verabschiedet und veröffentlicht. Die eigentliche Beratungsarbeit geht dann eigentlich aber auch erst nochmal los.
Das klingt, als würde so ein Prozess ganz schön lange dauern.
Ja, in dem skizzierten Fall wird es nicht unter 2 Jahren gehen. Manchmal dauert es sogar noch länger, weil die Arbeitsgruppen auch einen Prozess der Positionsfindung durchlaufen. Es ist nicht so, dass irgendjemand eine Idee hat, der oder die diktiert das dann und dann muss das alles nur noch aufgeschrieben und veröffentlicht werden, sondern es geht schon darum, interne, interdisziplinäre Diskussionen zu führen. Und insbesondere die Empfehlungen brauchen diese intensive Diskussion und die interdisziplinären Perspektiven auf ein Thema. Manchmal muss das auch noch durch Fachexpertise aus der Praxis, aus der Politik oder aus der Industrie angereichert werden. Das passiert dann durch Anhörungen. Ja, und das alles ist wichtig, braucht aber Zeit.
Was ist denn, wenn ich zum Beispiel ganz akut ein Problem habe, nehme die Corona-Pandemie und wenn da wissenschaftliche Empfehlungen gebraucht werden, da können Sie ja nicht 2 Jahre warten.
Nee, das können wir dann nicht, das stimmt. Wenn es besonders dringlich ist, dann bekommen wir solche Papiere auch in wenigen Wochen hin. Das verlangt dann aber allen Beteiligten auch sehr, sehr viel Engagement ab. Den Mitgliedern der AG genauso wie den Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle. Die Corona-Pandemie ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. Da schauten alle auf uns, alle schauten auf das, was wir erarbeiteten und warteten und drängelten. Die Kanzlerin Angela Merkel äußerte sich damals öffentlich und sagte mehr oder weniger wörtlich, ich entscheide erst, wenn ich die Empfehlungen der Leopoldina vorliegen habe.
Das macht richtig schön Druck.
Ja, wenn die Bundeskanzlerin sowas sagt und die halbe Republik dann darauf wartet, dann erhöht es natürlich enorm den Druck. Und das bedeutete Nachtschichten, Wochenendarbeit, größtes Engagement von allen Beteiligten. Und in solchen Fällen gibt es dann auch für alle kein Ostern und kein Weihnachten. Mhm. Und im Falle der Corona-Stellungnahmen mussten wir manchmal auch einige Schritte unserer internen Abläufe überspringen. Denn wenn man so unter Druck arbeitet, dann kann man nicht auf den nächsten Präsidiumstermin warten, bis dann so ein Papier verabschiedet werden kann. Da muss das dann schnell gehen, im Umlauf und innerhalb weniger Stunden auch manchmal. Wir wurden von einigen auch innerhalb der Mitgliedschaft der Leopoldina für das Vorgehen und die Corona-Stellungnahmen auch kritisiert, aber wir haben auch viel gelernt dadurch. Und im Rückblick kann man dann Fehler erkennen, aufarbeiten und zukünftig besser auf sowas vorbereitet zu sein. Aber damals war eben niemand auf sowas vorbereitet. Der Druck war riesengroß, die Erkenntnislage veränderte sich praktisch stündlich und was heute aufgeschrieben wurde, konnte morgen schon überholt sein. Aber um ehrlich zu sein, solche Ad-hoc-Papiere machen wir auch gar nicht so gerne und auch eher selten. Wichtig ist und bleibt uns der interdisziplinäre Diskurs und die Qualitätssicherung und das unterscheidet uns auch von anderen. Das kann man beschleunigen, aber je mehr Zeit bleibt, umso besser ist das.
Corona ist aber ein ganz gutes Beispiel, um der folgenden Frage mal noch nachzugehen. Welche Spannungsfelder tun sich denn auf, wenn man als Akademie die Politik unabhängig beraten soll, schnell sein muss, aber dabei auch den eigenen Standards genügen will und dann auch noch bei so einem aufgeladenen Thema?
Ja, das sind schon viele Spannungsfelder. Also das beginnt schon bei der Zusammensetzung einer AG. Wer kommt da rein? Sind alle Fachexpertisen vertreten, die für das Thema relevant sind? Fachgespräche gehen dann unter so hohem Druck auch nicht wie bei den Corona-Papieren, dass man dann irgendwie eine externe Expertise nochmal einbindet. Bei normalen AGs kann man das aber alles machen und hierüber dann auch wertvolle Informationen sammeln. Wichtig ist ein Grundsatz, wer immer in der AG ist, der spricht für seine oder ihre Fachexpertise. Es geht nicht darum, Meinungen auszutauschen zu fachfremden Themen und letztlich müssen sich daran alle AG-Mitglieder halten. Und da muss natürlich bei aller notwendigen Geschwindigkeit ein Prüfverfahren innerhalb der Akademie möglich sein. Das heißt, der Vorstand oder das Präsidium müssen sich das Papier anschauen können und noch kommentieren und freigeben können. Wenn ein Papier für die Akademie spricht, müssen auch die legitimierten Gremien der Akademie das dann entscheiden können. Das geht dann aber auch mal schnell, wenn es notwendig ist. Und letztlich muss in einer AG auch klar sein, wo die eigenen Grenzen liegen. Wenn beispielsweise keine Bildungsexpertise in einer AG ist, dann ist es schwierig, sich zu Bildungsfragen zu äußern. Und eine AG hat natürlich auch eine Art von normativer Ausgangslage. Die sollte man, wenn möglich und nötig, benennen. Bei den Corona-Papieren war klar, dass das Ziel war, die Ansteckungsraten gering zu halten. Die eigentlichen Spannungen traten bei Corona aber erst nach der Veröffentlichung so richtig auf. So wie es bei einer Fußball-WM ein paar Millionen Bundestrainer gibt, so gab es bei Corona eben sehr, sehr viele selbsternannte Expertinnen und Experten in der Republik. Und die wissen es dann natürlich immer besser und haben natürlich ganz andere Empfehlungen. Aber wenn man sichtbar ist und auch wirksam sein will, dann muss man das auch aushalten. Da wir immer wissenschaftlich argumentieren, haben wir meistens sehr gute Argumente.
Aber wie stark ist denn dann die Wirkung all dessen? Oder andersrum, wo kommen Sie, wo kommt die Leopoldina an ihre Grenzen?
Ja, das ist schwer zu beantworten. Ich würde behaupten, dass jedes Papier irgendwie in der einen oder anderen Weise Wirkung entfaltet. Aber jedes unserer Papiere hat andere Ziele, richtet sich an andere Adressatengruppen und wir können das auch nicht wirklich messen, wie die Wirkung ist. Aber wenn wir ein Papier zur Auswirkung von sozialen Medien auf Kinder und Jugendliche herausbringen und anschließend nicht nur die Tagesschau darüber berichtet und die Ministerin sich äußert, sondern wir auch ins Familienministerium eingeladen werden und in etliche Landtage und auch in Bundestagsdebatten eine Rolle spielen, dann kann man darin zumindest anekdotisch die Wirkung ablesen. Manchmal wollen wir aber auch ein noch sehr unterbelichtetes Thema frühzeitig adressieren. Dann dauert es auch manchmal einfach sehr, sehr lange, bis die Wirkung so richtig einsetzt und ablesbar wird. Wir brauchen also manchmal einen ziemlich langen Atem für unsere Themen, aber als Institution, die 1652 gegründet wurde, mit langer Geschichte, haben wir den auch.
Sie beraten die Politik, aber dass Sie diese Aufgabe überhaupt haben, das war ja auch eine politische Entscheidung. Und politische Entscheidungen können ja potenziell auch rückgängig gemacht werden. Also wie stellen Sie denn sicher, dass Sie den Politikerinnen und Politikern nicht das erzählen, was sie gerade brauchen oder was sie hören wollen?
Na, ich sagte schon, die Unabhängigkeit ist uns ganz besonders wichtig. Und nicht nur uns in der Geschäftsstelle, sondern eigentlich auch allen Mitgliedern der Akademie. Ja, wir werden aus der öffentlichen Hand finanziert, aber diese Finanzierung ist nicht an irgendwelche Inhalte gebunden. Wir vergeben auch einige wenige Preise, die von Stiftungen finanziert werden, aber auch hier gilt, nur wir alleine wählen die Preisträgerinnen und Preisträger aus. Also wissenschaftliche Belange bleiben immer bei uns in der Hand. Manchmal lehnen wir auch Dinge ab. Wir schreiben oder evaluieren zum Beispiel keine Gesetze. Solche Anfragen gab es schon, aber es gibt ziemlich viele Ministerien, Ressortforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Beiräte und so weiter und so fort der Bundesregierung. Und für solche Aufträge braucht man uns nicht. Wenn solche Anfragen kommen, dann ist also klar, da schwebt irgendein anderes Motiv mit. Vermutlich, kann da nur mutmaßen, aber vermutlich ist es der aus der Unabhängigkeit und Exzellenz resultierende Nimbus, dieses Renommee der Leopoldina, das da ein wichtiges Kriterium ist. Aber trotzdem geht es uns schon auch darum, nicht jetzt am politischen Bedarf vorbeizuarbeiten. Man kann ja schon zu Recht erwarten, dass wir uns zu den drängenden Fragen äußern, da wir ja öffentlich finanziert werden. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass wir jemanden nach dem Mund reden. Ganz im Gegenteil, manchmal laufen Empfehlungen auch ganz klar gegen die aktuelle politische Linie. Die schreiben wir dann aber auch nicht, um der Opposition zu gefallen, sondern eben, weil die Wissenslage so ist, wie sie ist und wir daraus dann die Empfehlungen so ableiten. Ja, das war eine politische Entscheidung, die Leopoldina zur Nationalakademie zu machen. Das ist richtig. Dahinter lag aber letztlich der Wunsch der Politik, eine unabhängig und wissenschaftsbasierte Beratungsinstitution zu haben. Und es ist also geradezu, finde ich zumindest, auch Teil unseres Auftrags, die Fahne eben nicht nach der politischen Großwetterlage auszurichten, sondern auch unabhängig zu agieren.
Ja, das ist die Unabhängigkeit als einer der Grundsätze der Politikberatung. Welche gelten denn da noch bei der Leopoldina? Also ich habe schon Dinge gehört wie transparent, unvoreingenommen. Das sind so Schlagwörter, die klingen natürlich spitzenmäßig, aber was bedeuten die denn konkret?
Ja, wir versuchen uns einem Thema meistens interdisziplinär zu nähern. Das bedeutet nicht nur das Zusammenbringen von unterschiedlichen Perspektiven, sondern das hilft uns auch dabei, Einzelinteressen abzuschwächen. Diese Freiheit von Einzelinteressen, die ist für uns extrem wichtig. Und wir fragen natürlich auch immer mögliche Interessenskonflikte ab und verpflichten unsere Autorinnen und Autoren, alles offen zu legen. Sollten Interessenskonflikte bestehen, wird dann intern abgewogen, ob eine Person weiterhin mitmachen darf oder nicht. Und insbesondere bei so vielen medizinischen Themen, bei neuen Therapien, gibt es einen sehr schmalen Grat, weil es hier oftmals gerade auf die Expertise derer ankommt, die in Firmen arbeiten, ihre akademische Forschung auch in die Translation bringen, also wirklich in die Praxis bringen. Solche Leute brauchen wir dann. Manchmal können diese Personen dann nur in Anhörungen angehört werden. Aber manchmal dürfen die auch in speziellen Ausnahmefällen auch mitarbeiten. Das hängt, wie gesagt, vom Einzelfall ab. Außerdem schreiben wir die Transparenz sehr groß. Das ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Das heißt, nicht alle kleinen Details werden jetzt veröffentlicht und schon gar nicht irgendwelche personenbezogenen Informationen der Autorinnen und Autoren. Aber wir beschreiben schon sehr ausführlich, wie so ein Papier entsteht. Wer war Teil der AG? Wer wurde zusätzlich angehört? Wer hat das Ganze begutachtet? Und zur Transparenz gehört dann auch die wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit. Das heißt, unsere Papiere sind auch immer eine Sammlung der aktuellen relevanten Literatur. Das ist der Vorteil, wenn man mit absoluten Ausnahmeleuten an solchen Papieren arbeitet. Das könnten wir in einer Geschäftsstelle in der Tiefe so gar nicht alles nachrecherchieren und auch einschätzen. So sind unsere Aussagen auch immer nachvollziehbar und überprüfbar für Leserinnen und Leser. Und letztlich reflektieren wir auch selbstständig über unsere Prozesse. Ich sagte ja schon, dass wir zum Beispiel aus den Corona-Papieren viel gelernt haben. Die Selbstreflexion ist also ebenfalls sehr wichtig.
Ja, und so eine Selbstreflexion, die geht ja nicht nur rückwärts, sie geht ja irgendwie auch vorwärts. Die Leopoldina macht diesen Job der Politikberatung ja schon eine ganze Weile. Was hat sich denn verändert in all diesen Jahren? Woran wurde da geschraubt? Vielleicht auch an bestimmten Formaten? Und was ändert sich perspektivisch noch?
Ja, als es 2008 diese Entscheidung gab, da gab es erstmal nicht so wahnsinnig viel. Man hatte Erfahrungen mit Heiligen Damm. Aber diese notwendigen Abteilungen, Prozesse und so weiter, das wurde erst nach und nach aufgebaut. Und es ändert sich stetig erstaunlich viel. Immer wieder überlegen wir, ob wir ein Format noch so passend haben, wie wir es brauchen. Oder wenn wir merken, dass bestimmte Dinge nachgefragt werden, die wir vielleicht nicht bieten können, dann müssen wir natürlich auch nachziehen. Wir haben heute einen sehr großen Köcher an unterschiedlichen Instrumenten, Stellungnahme, Diskussionspapier, Policy Briefs und so weiter und so fort. Und da muss man nach ein paar Jahren schon auch mit bisschen Abstand reflektieren, braucht es das eigentlich alles noch? Das tun wir auch gerade. Als die Leopoldina Nationalakademie wurde, da war es das erste Mal, dass es sowas in Deutschland gab. Wir haben also über die Jahre erstmal selber sehr viel gelernt. Wir haben unsere Prozesse professionalisiert. Wir haben interne Abläufe geschaffen. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch die Politik und die Gesellschaft verändern sich ja ständig. Und wir müssen uns also schon immer damit auseinandersetzen, wie wir Politik und Gesellschaft erreichen. Wir können uns also nie zurücklehnen und sagen, ah, super, jetzt haben wir alles, dann die nächsten 20 Jahre kann jetzt alles so bleiben. Es wäre fantastisch, aber das ist ein dauernder Entwicklungsprozess. Seit wenigen Jahren haben wir es jetzt mit KI zu tun, die total hilfreich sein kann. Gerade wenn wir so irgendwie Fleißarbeiten erledigen müssen, dann kann die KI jetzt mal schauen, sind die Referenzen in einem Papier alle in der richtigen Form und so weiter. Aber wer weiß, wie sich unsere Arbeit hierdurch langfristig verändern wird. Themen werden uns auf jeden Fall nicht abhanden kommen, aber es gibt schon viele, die beklagen, dass die Wissenschaft in der Politik eine zu geringe Rolle spiele. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, die Komplexität der Probleme, die ist enorm gestiegen und die Lösungsansätze, die wir dafür suchen und finden müssen, für die braucht es die Wissenschaft. Und ich persönlich nehme es im politischen Umfeld auch so wahr, dass unsere Expertisen auch dankbar genutzt werden und entgegengenommen werden.
Und das hat alles seinen Anfang genommen, 1652 und nach ganz vielen Zwischenschritten, bei diesem Moment 2008, der auf diesem Foto zu sehen ist, das wir uns heute angeschaut haben in unserer heutigen Folge, die Ernennung der Leopoldina zur Nationalen Akademie der Wissenschaften. Herr Steinecke, ist uns jetzt noch was liegen geblieben, was unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt noch wissen sollten zur Politikberatung der Leopoldina?
Na, ich habe immer was auf dem Herzen liegen, was ich gerne betone.
Raus damit.
Und das, was mir besonders wichtig ist, ist zu betonen, dass Wissenschaft eben bedeutet, immer den Stand des Wissens zu hinterfragen. Hypothesen gelten immer so lange als Fakt, bis sie irgendwann widerlegt werden können. Und das sage ich ganz besonders all denen sehr gerne, die gerade eben aus den sozialen Medien erfahren haben, dass die globale Elite irgendeine bahnbrechende Erkenntnis unterdrückt oder, um es mal überspitzt zu sagen, dass die Erde eine Scheibe ist oder Impfungen Autismus auslösen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Wissenschaft ist frei und sie muss es auch bleiben. Wissenschaft verändert sich nicht mit Wahlergebnissen, aber klar, natürlich ändern sich gesellschaftliche Schwerpunkte und da haben wir auch eine Bringschuld zu leisten, aber eben ohne unsere Unabhängigkeit aufzugeben oder auch nur politische Entscheidungen unter dem Deckmäntelchen der Wissenschaft irgendwie zu legitimieren. Denn letztlich ist die freie Wissenschaft, finde ich zumindest, Grundlage unseres Wohlstands hier in Deutschland. Als Nationalakademie in so einer politischen Landschaft, die auch manchmal sehr aufgeheizt ist, müssen wir uns schon auch immer vor Augen führen, dass wir diese Unabhängigkeit haben, die im internationalen Vergleich durchaus ein Privileg ist. Die müssen wir auch verteidigen. Und mit wir meine ich jetzt nicht nur die Geschäftsstelle der Leopoldina oder die Mitglieder der Leopoldina, sondern ich meine alle. Alle müssen das verteidigen, dass das Wissenschaftssystem so frei ist, wie es ist. Wir können Dinge offen formulieren, ohne Angst haben zu müssen. Natürlich dürfen wir der Politik jetzt keine Vorschriften machen, aber wir können den und müssen, finde ich, den Finger in die Wunde legen und Vorschläge machen, wie man aus Sicht der Wissenschaft vorgehen sollte. Das ist unsere Kernaufgabe. Entscheidungen treffen dann in der Demokratie mal andere, aber wenn Politikerinnen und Politiker anders entscheiden, dann sollten sie zumindest nachvollziehbar begründen können, warum sie das tun.
Das leuchtet sehr ein, ja. Und auch dieses große Thema Wissenschaftsfreiheit und warum die so irre wichtig ist, dazu gibt es auch noch eine extra Folge hier bei 1652. Da sprechen wir mit der Akademiepräsidentin, wie es denn da aktuell aussieht. Herr Weber, haben wir denn aus historischer Sicht alles für diese Folge?
Na, wir haben jetzt sehr schön gehört von Henning Steinecke, was sich so nach 2008 alles geändert hat, was man neu aufbauen musste. Und ich würde natürlich aus historischer Sicht noch gern mit also etwas Augenzwinkern anmerken, dass ja von Anfang an Gesellschaftsberatung gemacht werden sollte, was sich sehr schön in den ersten Statuten der Akademie bereits zeigt und was man auch am Wahlspruch der Leopoldina, nämlich die Wissenschaft zum Wohle der Menschheit zu betreiben, seit der Gründungszeit ganz klar ablesen kann.
Und da haben wir doch einen wunderbaren Bogen geschlagen. Ich danke Ihnen beiden. Also ich finde, man konnte ja heute wirklich gut sehen, dass Wissenschaft sich eben nicht in einem abgeschlossenen Elfenbeinturm abspielt, nicht nur unter so einem Haufen Nerds, die in Laboren oder auf Symposien irgendwelche Sachen machen, sondern dass Wissenschaft eben was macht mit unser aller Leben, indem eben auch die Leopoldina sie in die konkrete Politik hineinträgt. Herr Steinecke, Herr Weber, vielen Dank für diese spannenden Einblicke.
Danke auch.
Wir danken Ihnen.
Und Ihnen zu Hause möchte ich ganz dringend noch unsere anderen Folgen von 1652 ans Herz legen. Wir machen Ausflüge weit zurück in die Wissenschaftsgeschichte. Wir sprechen drüber, wie die eigene Zeitschrift die Leopoldina vor dem Ende bewahrt hat, wie sie sich über die Jahrhunderte ihre Freiheit bewahrt hat und warum all das heute immer noch so wichtig ist. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Gerne liken, abonnieren, teilen. Und wenn Sie noch Fragen haben, wo Sie sagen, ey, darüber sollten die mal reden in diesem Podcast, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. 1652@leopoldina.org. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen und wir freuen uns, wenn Sie bald wieder reinhören. Tschüss!
1652. Der Podcast der Leopoldina. Nationale Akademie der Wissenschaften.